Und jetzt sind wir an Himmelfahrt angekommen. Das war so ein bisschen die Zeit von Ostern bis Himmelfahrt, die wir jetzt miteinander in dem Lied so nacherlebt haben. Und am Himmelfahrtstag sind wir angekommen. Und was dort passiert, das lese ich euch jetzt aus Apostelgeschichte 1, die Verse 3 bis 14. Da steht Folgendes. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein mein Vater, erwidert er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Und nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, ihr Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Als das geschah, befanden sie sich auf dem Ölberg, etwa 1 Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den im obersten Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort waren sie alle beieinander. Alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Liebe Gemeinde, ich bin an einer Stelle von dieser Himmelfahrtsgeschichte so ein bisschen hängen geblieben. Da stehen die Jünger da auf diesem Berg, auf dem Ölberg, und starren Löcher in die Luft. Die gucken nach oben, vielleicht ein bisschen verdutzt, vielleicht auch ein bisschen wehmütig, vielleicht auch fasziniert. Die gucken nach oben und gucken die Wolken an, so wie wir es heute auch können, wenn wir hier draußen Gottesdienst feiern. Ja, wir können nach oben gucken und die Wolken angucken. Das sind nur noch Wolken zu sehen, wo die Jünger hingucken. Aber nach den Wolken schauen sie eigentlich gar nicht. Eigentlich schauen sie nach Jesus, der da aus dem Blickfeld gerade für sie verschwunden ist. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, dass ihr jemanden nachgesehen habt, der so aus eurem Blickfeld verschwunden ist. Vielleicht habt ihr schon mal einem Flugzeug nachgesehen, irgendwo am Flughafen, wo ihr gewusst habt, da sitzt jetzt jemand drin, den ich kenne oder so. Ich sehe ihr noch lange nach, sehe sie Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Gut beschrieben, finde ich. Die Augen verlieren den winzigen Punkt so nach und nach. Oder vielleicht habt ihr schon mal einem Luftballon nachgeguckt, der da so ein bisschen aufsteigt. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe nämlich mal ein paar da. Ich frage mal einen von den Kindern, der mal die Luftballons da fliegen lässt, dass wir den auch nachgucken können. Wer will mal? Kalle, willst du mal? Komm mal her. Du kriegst eine Schere. Komm, wir schneiden jetzt miteinander ab. Also, auf 3 im Zug lassen wir damit schon da stehen. Auf 3. Ah, guck mal. So. Und ihr alle müsst natürlich, ihr guckt den nach, gell, dass man es mal erlebt, wie das so ist, wenn man was nachguckt, was in der Himmel verbringt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Und so langsam werden sie immer kleiner, gell? Man sieht sie noch. Wenn man genau hinguckt. Aber der liebe Vater sieht man immer so starr. Und wenn ihr mal starrende Leute sehen wollt, dann guckt ihr mal ein bisschen rechts und links von euch, denn so sieht es aus, wenn Leute starren. In der Himmel starren. Fast nicht mehr, genau. In der Wolke verschwinden sie so langsam. Vor ihren Augen wurde Jesus aufgehoben in einer Wolke und sie sahen ihn nicht mehr und starren trotzdem zum Himmel. Die Jünger. Und dann kommen da die Männer in den weißen, die weiß gekleideten Männer und sagen, sag mal, was steht ihr eigentlich da und starrt so in den Himmel, so wie ihr jetzt gerade. Ja? Euch könnte man das auch sagen, was starrt ihr eigentlich so in den Himmel? Gut, man hat es euch gesagt, ihr sollt es tun, gell? Aber was starrt ihr eigentlich in den Himmel? Ich nehme das heute so ein bisschen aus der Himmelfahrtserzählung mit, dass die Jünger dastehen und in den Himmel starren. Also natürlich vielleicht fasziniert, was da gerade passiert, gell? Dass da Jesus aufgehoben wird und das auf einmal weg ist. Das fasziniert ja erstmal, das vielleicht versteht man es auch gar nicht. Aber sie gucken ihm einfach auch hinterher und starren. Und ich glaube, mir ist so ein bisschen jetzt im Lesen von dem Text aufgegangen, dass das manchmal auch für unseren Glauben so ein bisschen ein Bild sein kann. Ich habe euch dafür mal drei Gedanken mitgebracht zu diesem Starren in den Himmel. Glaube kann nämlich, finde ich, schon manchmal so sein wie die Jünger, die da in den Himmel starren. Mein erster Gedanke ist der, wer starrt, der ist nicht ein Träumer. Manchmal meint man das ja schnell, gell, wenn Menschen so vor sich hingucken und immer in eine Richtung gucken oder regungslos in den Himmel schauen, dann hält man die schnell für Träumer, für Tagträumer. Und manche sind es vielleicht ja auch. Die Jünger am Himmelfahrtstag sind aber ganz sicher keine Tagträumer. Die träumen nicht von irgendwas. Die stellen sich nicht was vor. Die machen sich keine Gedanken und gucken den Gedanken nach in den Himmel. Die machen sich keine Vorstellungen, keine Bilder. Die träumen sich Jesus nicht, sondern sie schauen dem nach, was sie erlebt haben. Sie schauen Jesus nach, den sie kennengelernt haben. Sie schauen den nach, den sie, mit dem sie zusammen gelebt haben. Glaube, liebe Gemeinde, ist nicht Träumerei. Auch keine fromme Träumerei. Auch wenn man das manchmal ein bisschen so vermittelt kriegt. Manchmal wird man als Glaubender ein bisschen so behandelt, als wäre man ein Träumer. Ein frommer Träumer vielleicht oder irgendwie naiver Träumer vielleicht auch. Aber so ist unser Glaube nicht. Unser Glaube ist keine Träumerei, sondern der kann auf Handfestes zurückgreifen. Gott hat deshalb seinen Sohn in die Welt gesandt, dass wir was haben, wo wir uns dran festhalten können, dass wir was haben, wo uns ganz nahe kommt, dass es eben mehr als nur Gedanken, die man sich machen muss. Deshalb haben wir die Berichte in der Bibel und deshalb sind sie so wertvoll für uns, weil wir da was Handfestes haben, das eben uns zeigt, dass es keine Träumerei ist, an die wir glauben. Mich verwundert es manchmal ein bisschen, dass in unserem aufgeklärten Land, auch in unserer Zeit heutzutage, man immer noch manchmal über den Glauben so redet, wie man es vor 200 Jahren gemacht hat. In der Aufklärung war das eine große These von Ludwig Feuerbach, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, im Rallye-Unterricht oder so, die Projektionstheorie, wo es genau darum geht, man stellt sich die Glaubenden so vor, als würden sie in den Himmel gucken und eine Projektion angucken. Was sie selber in den Himmel projizieren. Also ihre Vorstellungen von Gott. Das, was das absolut Gute sein muss, das Perfekte, das, was man selber nicht ist, dem gibt man den Namen Gott und daran glaubt man dann. Das war die Projektionstheorie, kurz zusammengefasst von Feuerbach. Und ich glaube, manche denken heute auch noch so über Glaube. Dass es eigene Gedanken sind, auf die man dann Gott projiziert. Glauben, das sind aber keine Träumer. Wir erfinden uns keinen Gott, sondern wir erleben ihn. Wir schauen dem nach, den wir kennengelernt haben, der ganz handfest für uns da ist. Glaube bezieht sich auf Jesus Christus, wie er sich in dieser Welt gezeigt hat und wie die Evangelisten von ihm berichten. Glaube bezieht sich auf Gott, wie er sich uns gezeigt hat in unserem Leben, wie er sich uns offenbart und es immer noch tut in unserem Leben. Deshalb haben wir ja vorher auch zum Beispiel erzählt, wo wir Gott erleben, weil es da sichtbar wird, dass Glaube erlebbar ist und eben keine Träumerei, kein Gedankenspiel, kein Luftwolkenschloss, das wir uns selber bauen. Vergesst es nicht, wenn Menschen so tun, als wärt ihr als Glaubende Träumer, die in den Himmel gucken und sich ihre eigenen Gedanken angucken oder das, was sie dahin spiegeln. Das ist nicht so. Glaubende sind keine Träumer. Und das kann man an den Jüngern sehen, finde ich, am Himmelfahrtstag. Die träumen nämlich nicht. Die gucken Jesus nach. Die wissen ganz genau, wem sie nachgucken. Man könnte sagen, das Nachschauen oder Nachsehen von den Jüngern ist ein Stück weit auch Nachfolge. Vielleicht der Anfang von Nachfolge, dass man Jesus auch mal nachsehen muss. Aber, und das ist mein zweiter Gedanke, Glaube sollte nicht im Starren verharren, denn das Starren bleibt immer in dem hängen, was war oder was noch nicht ist. Die Jünger starren dahin, wo Jesus war, aber wo jetzt nicht mehr ist, wo er für sie nicht mehr zu sehen ist. Sie starren dorthin, von wo Jesus irgendwann wiederkommen wird. So wird es ihnen gesagt, die Verheißung kriegen sie, aber von wo er eben jetzt noch nicht wiederkommt. Ihr Starren hat auch was mit Erstarren zu tun. Wenn jemand starrt, dann wird er unbeweglich. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hätte jetzt einen Lehrling als Meister oder Anleiter, man hat einen Lehrling und der starrt die ganze Zeit, dann wird man dem irgendwann, wahrscheinlich relativ bald, sagen, dass das mit dem Starren so nicht geht, weil dann einfach sonst nichts vorwärts geht, weil man wenn man irgendwo hinstarrt, dann erstarrt man auch, dann blockiert es, dann geht nichts voran. Und genauso kann Glaube auch starr werden. Glaube kann in dem hängen bleiben, was war oder was noch nicht ist. Und dann wird er ein Stück weit starr. Das ist schon in der Bibel so. Fällt euch jemand ein, der erstarrt ist in der Bibel? Genau, die Frau vom Lot, die erstarrt. Die erstarrt, weil sie zurückblickt. Weil sie nicht anders kann, als zurückzublicken. Weil sie nicht mit dem Lot im Jetzt bleiben kann, sondern weil sie zurückblicken muss. Das führt dazu, dass sie erstarrt ist. Eine ganz extreme Geschichte, finde ich. Aber auch sonst in der Bibel findet man das. Die Pharisäer, die da in der Bibel sind, die starren im Grunde auch zurück auf das Gesetz, das war, und sehen dadurch Jesus nicht, der bei ihnen ist. Vor lauter Starren. Das nimmt ihnen den Blick auf das, was jetzt, wo Jesus ihnen jetzt begegnet. Das Starren auf das, was war. Das ist wichtig, das, was war. Und die Überlieferungen, die man hat, die sind auch wertvoll, die sind nicht falsch. Aber wenn man nur darauf starrt, kann das dazu führen, dass der eigene Glaube, wie das Blickfeld eingeschränkt wird. Und deshalb haben sie ja so Probleme, wenn Jesus mit ihnen ins Gespräch geht und ihnen sagt, dass es von Gott ganz anders gedacht war. Oder wenn er ihnen erklärt, warum diese Gesetze eigentlich, was die für das Volk Israel bewirken sollten und warum er manches anders macht. Das ist für sie schwierig, weil sie so starr drin sind in ihrem Blick auf die Regeln, die da stehen. Wenn man Glaube nur, auch heute kann es passieren, wenn man Glaube nur historisch lebt, nur im Rückblick lebt, dann kann es sein wie die Jünger, die mit erstarrtem Blick auf das sehen, wo Jesus mal war. Aber nicht, wo er jetzt ist. Oder die andere Seite des Starrens gibt es auch. Man könnte auch in den Himmel starren, weil Jesus von dort wiederkommt. Aber es ist halt noch nicht so. Auch in die Starre kann man verfallen. Glaube, der sich nur jenseitig versteht. Manche Glaubensrichtungen, die sehen nur dort wirklichen Glauben, wo das Leben wie im Paradies ist. Und da, wo es jetzt noch nicht ist, da ist noch kein richtiger Glaube für sie. Glaube wird mit dem Paradies gleichgesetzt und mit der Vollendung gleichgesetzt. Und dann wird man gern das, was für die Zukunft verheißen ist, auch schon jetzt in der Gegenwart haben. Und manche wollen das auch so leben, dann reduziert man sich auf ziemlich kleine Gruppen meistens, weil es gar nicht anders geht. Und man muss auch einiges, was in der Welt schwer ist und mit dem nicht vereinbar ist, ausblenden, um den Blick aufrecht zu erhalten. Aber das gibt's. Und da kann ein Glaube ganz starr werden. Ein Glaube, der nur auf das blickt, was irgendwann mal kommt. Was in der Ewigkeit ist, was jenseitig ist, der den Blick auf das Diesseitige verliert. Der Martin Luther ist mit denen zu seiner Zeit, die so geglaubt haben, ziemlich hart ins Gericht gegangen. Der hat die Schwärmer genannt, hat gesagt, ihr seid Schwärmer. Da gab es welche, Karlstadt zum Beispiel. Der hat gesagt, man muss mit Gewalt das Reich Gottes durchsetzen in der heutigen Welt. Und da hat Luther gesagt, nee, das geht so nicht. Verheißung ja, aber nicht nur den Blick auf das richten, was kommt. Und beides kann unseren Glauben zum Erstarren bringen. Der reine Rückblick und der reine Ausblick. Beides ist sehnsüchtiges Erstarren, sehnsüchtiges Starren auf das, was war oder auf das, was kommt. Sehnsüchtig denken Christen an das zurück, was war und vermissen es vielleicht. Sehnsüchtig denken Christen an das, was kommen wird, was uns verheißen ist und vermissen es so. Ich finde Sehnsucht wichtig. Und man darf auch, wir brauchen die Vergangenheit, wir brauchen es als Grundlage für unseren Glauben, wir brauchen auch den Blick in die Ewigkeit, auch das darf unsere Gegenwart prägen, muss es auch. Aber beides darf nicht dazu führen, dass wir starr werden. Ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem damit, wenn Sehnsucht als der einzige Grund für Glaube so groß gemacht wird. Weil ich dann immer denke, wenn Glaube nur auf Sehnsucht baut, dann baut er auf etwas, das nie im Jetzt ist. Sehnsucht ist immer irgendwo anders. Entweder in dem, was war oder in dem, was kommen wird oder in dem, was nicht da ist, aber nie in dem, was ist. Und deshalb ist Sehnsucht zwar wichtig, aber das darf nie der einzige Grund für den Glauben sein. Sonst wird es immer ein Glaube sein, der nie im Jetzt ankommen kann. Und Glaube, finde ich, ist gerade deshalb so wertvoll, weil er ja in dieser Welt, in unserem Leben, mit allem, was noch nicht ist, mit allem, was auch nicht mehr ist, weil er trotzdem funktioniert, weil er in unserem Leben uns Kraft gibt, jetzt, so wie wir es erleben. Das macht unseren Glauben spannend und wertvoll und auch bringt auch Früchte im Glauben. Deshalb brauchen wir auch diesen Blick auf das Jetzt. Und wenn die Männer da zu den Jüngern auf den Ölberg kommen und ihnen sagen, hey, was starrt ihr so in den Himmel? Dann ist das im Grunde so eine Aufforderung. Guckt doch dahin, wo ihr auch jetzt seid. Euch braucht man jetzt. Ihr kriegt einen Heiligen Geist, der euch im Jetzt hilft. Vielleicht erinnert sie die Aufforderung, das ist ja so eine kleine Kritik auch, gell? Was starrt ihr da in den Himmel? Vielleicht erinnert sie das auch an das, was die Frauen vom Grab, vom Ostermorgen erzählt haben. Da sind auch zwei weiß gekleidete Männer aufgetaucht und haben erzählt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ganz ähnlich. Was starrt ihr in das Dunkle von diesem Grab? Das kann natürlich genauso passieren, dass man in das Dunkel starrt und da sein Blick hängen bleibt. Wir brauchen als Glaubende nicht nur ins Dunkle starren. Und auch nicht in das, wo man Jesus nicht mehr sieht. Manchmal brauchen wir so eine Erinnerung von Gott, wie er es den Jüngern auf dem Ölberg schickt. Dass wir den Blick wieder auch in die Gegenwart gerichtet kriegen. Die beiden Männer geben den Jüngern ja nicht viel mit. Eine Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Aber wann, wissen sie nicht. Aber sie geben ihnen den Blick in die Gegenwart. Und dann gehen die Jünger auch los, weg vom Ölberg. Sie gehen zurück, dorthin, wo sie es gewohnt waren, sich zu treffen. Sie gehen zu ihren Glaubensgeschwistern und gehen miteinander ins Gebet. Und dort warten sie auf den Geist, den Jesus ihnen angekündigt hat. Ja, vielleicht ist es ein Ort, wo wir auch hingehen, ab und zu mal hingehen sollten, ins Gebet, mit der Bitte, dass Gott seinen Geist schenkt für unser Leben hier und jetzt, dass er uns zeigt, wo er uns hier und jetzt braucht und wo er uns hier und jetzt auch begegnen will. Und das ist der dritte Schritt, mein dritter Gedanke. Glaube braucht diesen Blickwechsel in die Realität. Ich finde es einen ganz wichtigen Schritt im Glauben, immer wieder. Wir können uns viel mit dem beschäftigen, was war, und das ist auch gut. Bibel lesen und studieren und uns über die Zeit damals Gedanken machen, alles wichtig. Wir können uns auch mit dem beschäftigen, was uns verheißen ist. Uns mit über das Reich Gottes Gedanken machen, wie wird das sein, alles auch wichtig. Aber mit all dem sollten wir auch mit der Frage leben, was steht ihr hier da und starrt. Wir sollten uns positiv verwirren lassen und unseren Denken und unseren Glauben auf das richten mit der Frage, wo braucht Gott uns jetzt, wo begegnet er uns jetzt. Wo ist er jetzt für uns spürbar? In welcher Form ist er für uns da? Das kann unser Glaube. Und deshalb ist Glaube so wichtig. Er zeigt sich in deiner Realität, da wo du jetzt stehst, da wo du bist, in allem, was unfertig ist, in allem, was man vermisst, auch in einer Welt, die auf die Erfüllung von Verheißungen wartet, da ist Christus da, da wirkt er auch. Ich hoffe, dass Glaube nichts ist, was immer nur wehmütig irgendwas hinterher schaut oder nur sehnsüchtig hoffend auf was schaut, was uns verheißen ist, sondern etwas, das im Jetzt spürbar und erlebbar ist. Und vielleicht können wir es an diesem Himmelfahrtstag ein bisschen machen wie die Jünger. Vielleicht haben wir gar keine richtige Antwort auf die Frage, was starrt ihr da zum Himmel? Vielleicht ist der Weg ins Gebet die Antwort. Das, was die Jünger uns vormachen. Sich zurückziehen ins Gebet, nicht übereifrig, auch aktionistisch werden, sondern fragen, was ist jetzt dran, Gott? Was hast du mit mir jetzt vor? Wo willst du mir begegnen? Vielleicht ist das auch was ihr heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen könnt. Im Gebet fragen, wo Gott mich als Glaubenden jetzt haben will. Und da gibt es nicht nur eine Antwort, zum Glück, aber es gibt deine Antwort. Ganz sicher. Du hast dein Leben, du hast dein Umfeld und genau da lebt dein Glaube. Und genau da wirkt Jesus Christus durch dich. Das darfst du mitnehmen. Christus ist nicht in den Himmel aufgefahren, um lauter staunende oder starrende Bewunderer mit offenen Mündern zurückzulassen, sondern er hat Engel gesandt, die aus dem Starren ein Starten machen, ein Weitergehen ins Leben. Amen.